wo man drüber predigen kann und bestimmt auch was Einfacheres vielleicht von der Vorbereitung her. Und vielleicht was, was einfach relevanter ist auch für das, was heute in unserem Alltag so dran ist. Aber das waren nur alles irgendwelche Vorurteile, die ich in meinem Kopf gehabt habe. Zum Glück ist auch Obadja Gottes Wort und dadurch auch relevant für unsere Tage, in denen wir jetzt leben. Das Erste, was ich halt sehr spannend fand, war, dass in Obadja viele Prophetien beschrieben sind, die schon erfüllt worden sind. Das heißt, hunderte vor Jahren sind Dinge aufgeschrieben, die ein paar hundert Jahre später passiert sind. Und das ist für mich immer voll eine Ermutigung, das zu sehen, dass die Prophezeiungen in der Bibel nicht nur irgendwelche hohlen Versprechen sind, sondern dass die wirklich in Erfüllung gehen. Und das stärkt einfach meinen Glauben, dass ich Gottes Wort in der Hand habe und nicht nur irgendwas für ein Buch, was sich Menschen ausgedacht haben und dann aufgeschrieben haben. Das ist das Erste, was mir da Mut gemacht hat. Das Zweite ist, dass es in dem Buch viel um Stolz geht. Und Stolz ist auch für mich, für uns heute immer noch ein Thema, wenn wir ehrlich sind. Und deswegen ist es wichtig, dass wir die Gefahren hinter dem Stolz sehen und auch lernen, mit Stolz umzugehen, Stolz zu überwinden und dass wir demütiger werden. Das ist auch gut, dass Obadja uns lehrt, dass das unheimlich wichtig ist, dass unser Stolz zerbrochen wird. Das Nächste ist, dass es eigentlich in dem ganzen Buch um eine Familienstreitigkeit geht, um einen Brüderkampf, der sich über Nationen, über Generationen, nicht Nationen, hinwegzieht. Von Generation zu Generation wird der gleiche Streit vererbt und nie besiegelt. Und das ist auch leider ein Thema, mit dem, denke ich, alle von uns mehr oder weniger anfangen können. Dass einfach Streit in Familien ist, Streit zwischen Brüdern ist. Und das ist was, was uns ganz viel Energie rauben kann, uns ganz viel Lebensfreude nehmen kann. Das ist auch ganz wichtig, dass wir lernen, diese Generationskriege und Brüderkriege einfach zu durchbrechen und einfach, dass Frieden und Versöhnung kommt. Genau. Und das Nächste ist, das bedeutet mir auch momentan ziemlich viel, ich denke, die meisten wissen, dass ich vor 9 Wochen Papa geworden bin. Und wenn ich mir so vorstelle, dass irgendjemand meinem kleinen Sohn was Schlechtes will, dann kommen gewisse Emotionen in mir hoch. Und ich glaube, ihr könnt euch denken, was das für Emotionen sind. Ich war jetzt noch nie in der Situation, dass ich das irgendwie mitbekommen habe, dass jemand dem Kleinen was Böses will. Aber allein bei dem Gedanken werde ich ein bisschen nervös und unruhig und ärgerlich. Und da ist es gut zu sehen in Obadja, dass Gott genau die gleichen Gefühle hat, wie wir in dem Zusammenhang haben. Nämlich, dass Gott auch zornig und ärgerlich wird, wenn jemand gegen seine Kinder vorgeht. Und auch das hat mich einfach ermutigt, dass wir im Endeffekt auch in Obadja sehen, dass ganz viel Unrecht gegenüber dem Volk Israel, gegenüber dem Volk Juda passiert. Aber dass im Endeffekt Gott zeigt, dass er auf dem Thron sitzt und dass er zu seinen Kindern hält. Auch das war eine Ermutigung für mich, einfach zu sehen, Gott regiert, Gott ist in Kontrolle und Gott ist gerecht. Und wir sollten ihm einfach überlassen, für Gerechtigkeit zu sorgen. Also das waren so 3, 4 Geschichten, wo ich echt gemerkt habe, hey, das ist ziemlich aktuell, diese paar Verse, dieses kürzeste Buch des Alten Testaments. Und ich will jetzt einfach noch kurz mit uns beten, noch eine kurze Einleitung machen. Genau. Jesus, ich danke dir, dass wir Gottes Wort, dass wir dein Wort in der Hand haben. Und ich danke dir, dass dein Wort relevant ist. Wir müssen nicht irgendwie versuchen, es relevant zu machen. Es ist automatisch relevant. Und ich möchte dich bitten, dass heute Abend die Verse uns einfach ermutigen, uns zurüsten, uns stärken, uns auch herausfordern, uns neu versöhnen mit dir. Wir wollen einmal zu deinen Füßen sitzen und dich bitten, dass du uns lehrst. Und wir kommen hungrig und wollen dich bitten, dass du uns was zu essen gibst, was uns einfach stärkt für unsere Beziehung mit dir, Herr, in Jesu Namen. Amen. Vielleicht ganz kurz so ein paar Eckdaten. Ich habe eben schon das Hauptthema gesehen. Gottes unterdrücktes Volk soll den Mut nicht verlieren, weil Gott immer noch liebevoll, allmächtig und souverän ist. Er ist der gerechte Herr des Universums. Das ist so das Hauptthema, das zieht sich den ganzen Brief durch. Und jetzt zu der Einleitung. Zwar ist der Autor Obadja, das ist nicht ganz sicher, welcher Obadja, man weiß nur diesen Namen. Diese Person kommt insgesamt 12 Mal im Alten Testament vor. aber es ist nicht bewiesen, welcher von diesen Obadjas im Endeffekt der Autor ist. Das ist auch gar nicht so wichtig. Der Name bedeutet Diener des Herrn. Das ist eigentlich auch so die der Hauptbeweggrund, warum er das überhaupt schreibt, weil er Gott dient und als Prophet Gottes unterwegs ist und so Gottes Wort weitergibt. Das Abfassungsdatum, der Zeitpunkt, wann diese Prophetie aufgeschrieben worden ist, ist 586 vor Christus. Das heißt, kurz nachdem das Volk Juda ins Exil geführt worden ist, in Gefangenschaft geführt worden ist. Auch das Detail ist später nochmal einfach wichtig. Und die Adressaten sind die Edomiter und das Volk Juda. Und die ist das gerichtet. Und jetzt lese ich einfach mal die ersten 9 Verse vor. Da wird so das Gericht angekündigt über Edom. Und Edom, das sind so die Feinde von dem Volk Juda. Lese ich die ersten 9 Verse vor aus Obadja. Die Prophetie Obadjas. So spricht mein Herr, der Herr über Edom. Wir haben eine Nachricht vom Herrn gehört, dass ein Bote zu den Völkern geschickt wurde. Rüstet euch, wir wollen Edom angreifen. Siehe, ich werde dich unter den Völkern demütigen. Du wirst verachtet sein. Du bist stolz, weil du hoch oben in den Felsen wohnst. Wer kann mich schon zur Erde hinunterstoßen? Fragt sich der, der in dieser Höhe wohnt. Selbst wenn du dich in die Lüfte erhöbest wie die Adler und dein Nest in den Sternen bautest, werde ich dich hinabstoßen, sagt der Herr. Wenn in der Nacht Diebe oder Räuber kämen, wie ständest du da? Doch sie würden dir nicht alles wegnehmen, sondern nur das, was sie gebrauchen können. Wenn Weinleser zu dir kommen, lassen sie immer etwas zur Nachlese hängen. Doch jeder Winkel und jede Ecke von Esau werden durchsucht, jedes Versteck gefunden werden. Deine Freunde werden sich gegen dich wenden, deine Verbündeten werden dich täuschen und bis an die Grenze treiben. Werden sie dein Brot essen, werden sie unter dir eine Schlinge legen. Es ist keine Einsicht in ihm. Dann spricht der Herr, lasse ich die Weisen von Edom und die Erkenntnis im Bergland Esaus untergehen. Die stärksten Krieger von Teman werden sich ängstigen und alle, die in den Bergen von Esau leben, werden wegen des Mordes ausgetilgt werden. In den ersten 9 Versen kann man im Grunde genommen 6 verschiedene Grundlagen finden, auf der die Edomiter, auf der das Volk irgendwo so Bestand hatte, was denen ihr Fundament war, wird da ganz gut beschrieben. So die 6 Grundwerte ihrer Gesellschaft sind da ganz gut beschrieben. Und es könnte sein, dass wir da auch die ein oder andere Parallele zu unserer Gesellschaft drin finden. Und zwar ist der erste Grundwert Sicherheit. Das ist in Vers 3 bis Vers 4. Das war denen eine ganz wichtige Sache. Die haben da in diesem ganz zerklüfteten Felsgebiet gewohnt, wo ihre Hauptstadt Petra war. Ich denke, das ist den meisten von euch ein Begriff, da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Und Sicherheit war ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, die hatten da wie so eine uneinnehmbare Festung. Und es ist auch nicht schlimm, wenn uns Sicherheit wichtig ist, aber es ist uns ganz schlimm, wenn wir denken, dass wir aufgrund von den Sicherheiten, die wir uns erbaut haben, dann denken, dass wir unabhängig sind von Gott und dass wir nicht mehr unserer Abhängigkeit von Gott bewusst sind. Das heißt, wir müssen lernen, dass wir wahre, bleibende Sicherheit nur in Gott finden können, nur durch Gott finden können. Deswegen verlassen wir uns genau wie die Edomiter auf ihre eigenen Anstrengungen, auf irgendwelche Dinge oder auf andere Menschen, vielleicht auch auf Verbündete, oder bekommen wir unsere Sicherheit durch unseren Glauben an Jesus Christus. Das Ding ist, Gott ändert sich nie, aber Menschen und Dinge, Umstände ändern sich. Und wenn wir unsere Sicherheit aus Gott heraus bekommen, ist unsere Sicherheit bleibend und fest. Und dadurch können wir dann auch ruhen und feststehen, auch wenn unsere Sicherheit auf irgendwelchen materiellen Dingen basiert, auf irgendwelchen Verträgen, auf irgendwelchen Menschen abhängig ist, dann ist es ein Hoch und Runter. Und durch die Sicherheiten haben die sich unabhängig gefühlt. Das war eigentlich so der zweite Punkt. Die waren stolz auf ihre Unabhängigkeit. Unabhängigkeit, das war denen unheimlich wichtig. Und zwar haben die in dieser Hauptstadt, oder ihre Hauptstadt war Petra. Das ist, beziehungsweise ich stelle erstmal die ganzen 6 Punkte vor. Sorry, wenn ich alles da hinguckt, aber irgendwie sehe ich nur das und hier nichts. Also erstmal die 6 Grundwerte. Unabhängigkeit, Wohlstand, Verbündete, Weisheit, Macht und Stärke. Das sind so die 6 Grundwerte von denen gewesen. Im Thema Sicherheit habe ich schon was gesagt. Stolz auf Unabhängigkeit war das zweite. Und das ist mal eine Karte, dass wir ungefähr wissen, wo die gelebt haben. Das ist so in diesem Bereich in der Mitte, seht ihr Petra, das ist die Hauptstadt. Da waren so 3 größere Städte, da waren noch Basra und noch Thema. Den Namen haben wir eben auch schon gelesen. Die waren alle in diesem felsigen Gebiet. Und Petra ist eine ganz außergewöhnliche Stadt. Das zeigt so das Eingangstor in diese Felsenstadt. Ich bin noch nie da gewesen, will da gerne mal hin. Und die haben Zehntausende von Höhlen in die Berge hineingegraben, wo die da gewohnt haben. Und die hatten einen ganz florierenden Handel, weil das an der Haupthandelsstrecke gelegen war, sind deswegen sehr reich gewesen und hatten auch ganz viel Ackerbau und ganz viel Viehzucht. Jetzt könnten wir uns denken, wie können die denn da mitten in der Wüste, mitten in den Felsen, auf so einer Anhöhe viel Ackerbau und Viehzucht haben? Zwar waren die ganz fortschrittlich, die hatten da auch wie so Aquädukte, das heißt, die hatten in einem Umkreis von 25 Kilometern die ganzen Wasserstellen angezapft. 25 Kilometer musste man erstmal hinkriegen, so eine tiefe Furche in diesen Fels reinzugraben. Vielleicht seht ihr das ganz hinten, stehen so ein paar Menschen, da kann man kurz abschätzen, wie groß das alles ist. Und bis zu 25 Kilometer lang waren diese Kanäle da. Und dann haben die das ganze Wasser gesammelt. Das heißt, es war für ihre Zeit echt eine Hochkultur, haben eine eigene Sprache gehabt. Die waren sehr, sehr fortschrittlich. Und immer dann, wenn wir fortschrittlich sind, wenn wir irgendwie einzigartig sind und besondere Errungenschaften haben, dann können wir uns besonders sicher fühlen. Und dann kann es auch passieren, dass wir uns unabhängig fühlen von Gott. Und dann werden wir selbst zu Gott. Wenn wir Gott nicht brauchen, dann meinen wir, wir sind selbst Gott. Dann werden wir stolz. Und Sprüche 16, Vers 8, da steht, Stolz kommt vor dem Verderben und Hochmut vor dem Fall. Wenn wir uns die ganze Geschichte angucken, stimmt es. Wir sehen einfach immer, dass sich irgendwelche Kulturen bilden, zu einer Hochkultur werden. Und dann ist einfach viel Fortschritt da. Es ist viel Wohlstand da und dann kommt auch viel Unmoral und Menschen werden stolz und überheblich und dann zergeht eine Kultur wieder. Und das ist nicht nur mit Kulturen so, dieses ganze Prinzip, das ist auch mit uns persönlich so. Deswegen ist es immer gefährlich, wenn wir viel Erfolg haben, wenn wir sehr reich werden, ist es immer gefährlich, dass wir dann dadurch an einen Punkt kommen, dass wir uns unabhängig von Gott machen und nicht mehr nach Gott fragen. Dass wir stolz werden auf das, was wir geschafft haben. Und das ist genau mit Edom passiert. Edom ist im Grunde genommen nachher gefallen und zerstört worden. Das nächste ist der Wohlstand, Vers 5 und 6. Und dieser Wohlstand wird denen weggenommen. Die haben ganz außergewöhnlichen Wohlstand gehabt. Und da sind die sehr stolz drauf gewesen. Da haben die sich drauf gestützt. In 1912, da hat Jean-Louis Burckhardt, ein Schweizer, diese Stadt Petra wiedergefunden. Und er hat die in dem Zustand aufgefunden, wie in dem Text beschrieben worden ist. Da wird davon geschrieben, dass normalerweise ein Dieb ja nur das mitnimmt, was er gebrauchen kann und keine Entrümpelung da vornimmt und alles mitnimmt. Aber als dieser Burckhardt da hingekommen ist, waren diese ganzen Zehntausende von Wohnungen, die waren alle leer geputzt. Da war alles weg. Auch das ist eine Prophetie, die erfüllt worden ist, die einfach, ja, einfach was Komisches ist. Die sind ausgeraubt worden, dass denen das Letzte genommen worden ist. Deswegen, können wir ohne unseren Wohlstand existieren? Was macht es mit uns, wenn jetzt die Amis sich nicht einigen und wir in 3-4 Tagen die nächste dicke Weltwirtschaftskrise haben, die viel größere Ausmaße hat als die von 2 Jahren? Was macht es dann mit uns? Was macht das mit unserer Beziehung zu Jesus? Ist der Wohlstand so eine Säule, auf der wir stehen, und ohne den Wohlstand können wir nicht existieren? Das nächste sind die Verbündeten gewesen. Und Menschen können sich ändern. Es gibt Verbündete, die treu sind, es gibt welche, die untreu sind. Und ich glaube, dass viel in unserer Gesellschaft nur über Vitamin B läuft und dass wir oft auf Vitamin B vertrauen. Und es ist bestimmt gut, Vitamin B zu haben, aber können wir auch nur mit dem Vitamin B, steht für Beziehung, können wir auch nur mit dem Vitamin B, was wir mit Gott haben, existieren? Oder setzen wir mehr Hoffnung, mehr Vertrauen auf das Vitamin B, was wir erworben haben über die Zeit? Das nächste ist der Punkt, dann habe ich nur eins vergessen. Das nächste wäre normalerweise die Weisheit. In Vers 8 können wir das beschrieben sehen. Die sind beneidet worden um ihre Weisheit, um ihre Hochkultur, um das, was die alles aufgebaut haben, um die wundervolle Stadt und um die Prinzipien, die gehabt haben. Aber das alles war einfach nach menschlicher Weisheit aufgebaut und nicht nach Gottes Weisheit. Wir müssen erkennen, dass Gott Licht ist. Licht ist Wahrheit. Und nur dann, wenn Gott in uns kommt, wenn Licht in uns kommt, nur dann, wenn wir Gottes Brille aufhaben, dann können wir wirklich erkennen, was Wahrheit ist, was Weisheit ist. Und dann haben wir eine Weisheit, die viel höher ist als die Weisheit dieser Welt. Ihre Weisheit hat sie im Endeffekt zu Fall gebracht, aber Gottes Weisheit, die hat Bestand. Deswegen, nach was für Prinzipien treffen wir unsere Entscheidung? Treffen wir unsere Entscheidung nach menschlicher Weisheit? Oder beziehen wir Gott in unsere Entscheidungen ein und beten wir über die Dinge? Sind uns die Prinzipien der Bibel da wichtig und treffen wir nach diesen Prinzipien unsere Entscheidungen? Oder treffen wir unsere Entscheidungen auf dem Level, dass wir nur auf menschliche Weisheit vertrauen, nur auf unsere Erfahrung vertrauen und nur nach unserem eigenen Vorteil suchen? Das nächste war diese Macht und Stärke in Vers 9. Und da kommt wieder dieser Theman ins Spiel. Das ist Esaus Enkel gewesen, nachdem diese eine Stadt benannt war. Und die sind bis heute für ihre militärische Stärke bekannt und dass die einfach eine ganz gute Ausbildung hatten. Und auch diese Stadt Petra, die kann angeblich von nur 20 Personen verteidigt werden. In dieser Stadt können angeblich über 1 Million Menschen Zuflucht finden. Und diese über 1 Million Menschen konnten zum damaligen Zeitpunkt von nur 20 Menschen verteidigt werden. Einfach indem sie sich dann an diese enge Stelle gestellt haben und immer schön von oben irgendwelche Sachen runtergeschmissen haben und die beschossen haben. Da konnten so viele Feinde sein, wie wollten. Mit nur 20 Menschen konnten die verteidigen. Und trotzdem ist diese Stadt nicht nur einmal eingenommen worden. Einfach weil sie auf ihre Macht und Stärke und auf ihre Fähigkeiten vertraut haben. Macht und Stärke kann vergehen. Und wenn wir Macht und Stärke haben, ohne dass sie uns von Gott anvertraut worden ist und ohne dass wir Macht und Stärke nach Gottes Maßstäben anwenden, kann es nichts sein, was zum Segen für uns ist und auch zum Segen von anderen Menschen ist. Und wenn wir Macht und Stärke falsch nutzen, dann entsteht ganz viel Unheil. Also auf diesen 6 Pfeilern stand diese edomitische Nation. Auf welchen Pfeilern, auf welchen Grundwerten steht unser Leben? Die meisten von den Dingen sind ja nicht grundsätzlich schlecht, außer der Stolz. Es ist ja gut, wenn wir gewisse Sicherheiten haben. Es ist auch nicht prinzipiell schlecht, wenn wir Wohlstand haben. Es ist auch gut, wenn wir Verbündete haben, wenn wir Weisheit haben, Macht und Stärke haben. Aber das Wichtige ist, dass wir nie vergessen, wie abhängig wir Gott gegenüber sind. Und es ist das Wichtige, dass die Sachen in ihm Wurzeln, dass er der Ursprung davon ist. Ich finde es immer wichtig, wenn wir uns so eine Prophetie ansehen und auch so ein angekündigtes Gericht ansehen, dass wir jetzt hier nicht versuchen, irgendwie ein anderes Bild von Gott zu malen, weil wir, denke ich, ganz oft angegriffen werden dafür, dass unser Gottesbild ganz veraltet ist und irgendwie so ein bisschen hinterwäldlerisch ist. Gott ist genauso, wie er sich hier in diesem Brief offenbart. Und wir sollten nicht versuchen, irgendwie das dazu ändern, dass Gott zornig ist. Ohne dass Gott zornig ist, kann er nicht liebevoll sein, wie ich das eben schon beschrieben habe. Das wäre einfach komisch, wenn ich nicht zornig werde, wenn jemand mein Kind angreift. Und Gott wird zornig, wenn seine Kinder angegriffen werden. Dann kommt Gericht, wie das hier beschrieben ist. Das wäre komisch, wenn Gott nicht zornig werden würde. Aber Gott hat im Gegensatz zu mir einen gerechten Zorn. Gottes Zorn ist zum einen dazu da, um seine Kinder zu verteidigen, um sie zu beschützen, und zum anderen dazu da, diejenigen, in dem Fall die Edomiter, daran zu hindern, weiterhin das Falsche zu tun und dahin zu führen, dass sie Buße tun, mit dem Ziel, dass sie Gottes Liebe kennenlernen. Als nächstes sehen wir jetzt die Gründe für Edoms Bestrafung. Vers 10 bis 14 lese ich mal vor. Wegen der Grausamkeiten an deinem Bruder Jakob bedeckt dich die Schande und du wirst für immer ausgelöscht werden. Du hast damals daneben gestanden, als Fremde seine Reichtümer fortschafften und Ausländer durch seine Tore kamen und das Los um Jerusalem warfen. Du warst wie einer von ihnen. Du hättest dich nicht über den Unglückstag deines Bruders freuen dürfen. Du hättest an dem Tag, als Judas Söhne untergingen, auch nicht schadenfroh sein dürfen und dein Mundwerk während ihrer Not weit aufreißen sollen am Tag des Unheils. An ihrem Schreckenstag hättest du dich nicht durch das Tor meines Volkes kommen und dich über ihr Unglück am Tag seines Verhängnisses freuen dürfen. Auch hättest du ihr Vermögen nicht plündern dürfen am Tag des Unheils. Du hättest nicht an den Wegkreuzungen stehen und ihre Flüchtlinge tot töten sollen. Und die Überlebenden hättest du am Tag des Unglücks nicht ausliefern dürfen. Die Edomiter sind die Nachkommen von dem Esau. Und die Israeliten stammen von Jakob ab. Und die zwei waren sich schon immer Feind. Das mal kurz gegenübergestellt. Und zwar sehen wir in 1. Mose 25, Vers 23, dass Jakob und Esau kämpfen. Das ist schon im Mutterleib, hat da schon angefangen. Das wird, wenn viele Mütter sagen, ja, die waren schon immer so. Das sehe ich jetzt schon in meinem Kleinen, was der so für Eigenschaften hat und wo der später mal so zu kämpfen mit haben wird. Und die zwei haben sich schon im Mutterleib bekriegt. Esau verkauft sein Erzgeburtsrecht an Jakob, 1. Mose 25, Vers 19 bis 26. Normalerweise waren die ganzen Segnungen für den Esau gedacht, aber er hat es verkauft. Er hat mehr Gefallen daran gehabt, so ein tolles Essen zu haben, als im Endeffekt die geistlichen Sachen zu erben. Und ihm waren die göttlichen Dinge unwichtiger. Und die Folge davon war, dass Esau dann zu Hause quasi weggelaufen ist und außerhalb von dem Machtbereich von seiner Familie dann eine eigene Familie angefangen hat und da auch viele Ehen eingegangen ist, die nicht nach Gottes Gedanken waren, wo er Frauen geheiratet hat aus Völkern, die nicht zu Gottes Volk gehört haben. Und auf der Grundlage ist dann diese Nation Edom entstanden. Und dann geht es weiter, 4. Mose 20, Vers 14 bis 22, da bekommen die Israeliten durch die Edomiter nicht erlaubt, durch ihr Land zu ziehen. Und dann sieht man danach, dass die ganzen Könige Israels immer wieder Auseinandersetzungen mit Edom hatten. Ja. Zum Beispiel der Saul, 1. Samuel 14, David, Salomo, Joram, Ahas. Und dann ist es nachher so, dass Edom Babylon auffordert, Jerusalem zu zerstören. Auch dazu lese ich mal den Psalm vor, Psalm 137, Vers 7. Da steht: Herr, denk doch daran, was die Edomiter an dem Tag taten, als die babylonischen Heere Jerusalem eroberten. Sie schrien: Zerstört es, macht es dem Erdboden gleich. Das wünscht der eine Bruder dem anderen. Und da wird Gott ganz sensibel, wenn so mit seinem, wenn das seinem erwählten Volk gewünscht wird. Und in Amos 1, Vers 11 steht: So spricht der Herr, weil Edom wiederholt schwerste Verbrechen begangen hat, werde ich nicht länger darüber hinwegsehen, denn sie haben ihre Brüder, die Israeliten, mit dem Schwert verfolgt. Sie haben ihnen gegenüber keine Gnade walten lassen, sondern waren unerbittlich in ihrem Zorn und haben an ihrer Wut festgehalten. Edom ist der Nachbar von Judas. Und Juda war oft in großen Problemen, wo sie einfach angegriffen worden sind, ausgeraubt worden sind. Und sie hätten eigentlich die Verantwortung gehabt, dadurch, dass sie so eine militärische Stärke hatten, da einzugreifen und zu ihrem Bruder zu stehen. Aber die haben genau das Gegenteil gemacht. Die haben sich darüber gefreut, wenn die Israeliten ausgeraubt worden sind, und haben sogar die Flüchtlinge dann aufgegriffen und haben die an die Feinde ausgeliefert und haben ihnen ganz viele schlimme Dinge zugefügt. Nachdem die ausgeraubt worden sind, die Israeliten, sind die nochmal dahin und haben denen den Rest auch noch abgenommen, haben die noch geplündert. Das waren so richtige Brüder, wie man sich die, ja, wo man so von träumt. Ganz und gar nicht. Das heißt, die waren nicht nur gleichgültig gegenüber Israel, obwohl das schon in Gottes Augen genug Böses gewesen wäre. Gleichgültigkeit ist schon böse in Gottes Augen, aber die haben das Volk Israel richtig verachtet und sind feige gewesen. Und da hat Gott was gegen. Die waren einfach treulos ihren jüdischen Brüdern gegenüber. Und deswegen ist Gott zornig auf sie geworden. Und im Grunde genommen hat diese offenkundige Arroganz gegenüber dem Volk Israel, gegenüber Juda, auch einfach nur gezeigt, dass sie arrogant Gott gegenüber geworden sind. Deswegen, wie gehen wir mit unseren Brüdern um? Israel hat sich nicht immer richtig gegenüber den Edomitern verhalten. Und genauso ist es bei uns. Wir haben uns nicht immer richtig gegenüber unseren Geschwistern verhalten, unsere Geschwister uns gegenüber bestimmt auch nicht. Aber wohin lassen wir es kommen? Lassen wir das so weit gehen, dass da einfach eine Gleichgültigkeit reinkommt und nach der Gleichgültigkeit ja auch so eine Boshaftigkeit, dass man dem anderen schon was Schlechtes wünscht, den anderen noch ausnutzt und ausnimmt. In Jakobus 4, Vers 17 steht: Denkt daran, wer das Gute kennt und es nicht tut, der macht sich schuldig. Wir dürfen unsere Augen, ja, das war jetzt schon zu weit, denkt daran, wer das Gute kennt und es nicht tut, der macht sich schuldig. Und das ist wichtig, dass wir genau diesen Punkt ganz neu erkennen. Wir denken oft so über Sünde, dass Sünde nur das ist, was wir im Endeffekt aktiv machen. Aber Sünde kann auch das sein, was wir nicht machen. Die Edomiter wären hier in der Verantwortung gewesen, ihren Brüdern zu helfen. Das haben sie nicht gemacht. Unsere haben noch sich ja gegen die gestellt und bestohlen und geraubt. Aber es wäre ihre Verantwortung gewesen, zu helfen. Und das ist einfach ein Denken über Sünde, was wir bekommen sollten, dass es auch falsch ist, wenn wir wissen, das und das ist dran, das und das Gute, das sollten wir machen und wir es dann nicht machen, dass das genauso Sünde ist. Edom ist stolz geworden. Und wenn jemand stolz ist, dann nutzt er meistens jede Gelegenheit dazu, sich gut darzustellen und freut sich darüber, wenn es dem anderen nicht so gut geht oder wenn der andere eine Niederlage hat. Und das Gleiche ist hier passiert. Edom war stolz und hat sich über die Niederlage, über den Niedergang von Juda gefreut. Mit dem Hintergrund, ach, die werden klein, die gehen kaputt und in dem Licht fühlt man sich selber groß. Die waren voll von Schadenfreude. Und das ist so ein Indikator für uns, so ein Merkmal, wenn wir das in uns sehen, dass wir uns gut fühlen, wenn es jemanden, den wir nicht mögen, selbst den wir nicht mögen, der vielleicht auch unser Feind ist, wenn wir uns dann gut fühlen, wenn es der Person schlecht geht, wenn der irgendwie eine Niederlage erleidet, dass dann einfach Stolz in uns ist. Weil jemand, in dem wirklich Gottes Geist regiert, der freut sich über das Glück von jemand anderem und nicht über das Unglück, was jemand anderem erfährt. Es ist nicht unser Job, zu lachen und zu richten. Wir müssen den Job zu richten Gott überlassen. Gott wird zum richtigen Zeitpunkt eingreifen. Und er hat auch hier zum richtigen Zeitpunkt eingegriffen. Und dann war das nicht gegen Israel, sondern gegen Edom. Vielleicht ist es so, dass du in einem Familienstreit drin bist. Der Familienstreit von Israel und Edom, der hat so lange gedauert, bis es eine von den beiden Parteien nicht mehr gegeben hat. Und es ging von Generation zu Generation weiter. Und oft werden so Streits nicht gelöst, wenn man immer nur über die Verletzungen nachdenkt, die man selbst erlitten hat. Wenn man immer nur über das nachdenkt, was der andere einem persönlich zugefügt hat. Und dadurch ist keiner von beiden bereit, auch mal einen ersten Schritt zu gehen. Und dazu sollten wir bereit sein, den ersten Schritt zu machen. Und nicht, indem wir einfach nur hergehen und sagen, komm, lass uns das mal anpacken. Das ist vielleicht schon mal ein Anfang. Aber der beste erste Schritt ist hinzugehen und ganz klipp und klar zu sagen, das und das an der ganzen Sache, an dem ganzen Streit, das ist mein Fehler. Und dafür sollten wir dann einfach um Vergebung bitten. Und das ist bestimmt nicht leicht, gerade wenn sich das ganz lang schon hinzieht. Aber das ist der beste erste Schritt, wenn wir hergehen und sagen, das und das ist mein Fehler. Und dann brauchen wir auch gar nicht groß dann zu denken und danach muss der andere sich bei mir für das und das entschuldigen und dann dafür einfach um Vergebung bitten. Und das sollte erstmal unsere Intention sein. Einfach nur erstmal hergehen und sagen, das und das habe ich falsch gemacht und das tut mir leid, bitte vergib mir das. Und das ist der erste Schritt, den Gott dann auch wirklich dafür gebrauchen kann, um ganz viel Heilung zu bringen. Und wir sollten natürlich viel dafür beten, dass da einfach Versöhnung kommt und dass der Streit beendet wird. Und nicht irgendwas für ein Rachegebet, das können wir alle ganz gut. Herr, du weißt, wie die Person sich wieder falsch verhalten hat und was die mir angetan hat und wie die mich da verletzt hat und straf die doch dafür. Das können wir ganz gut. Das ist irgendwie da Feuer vom Himmel wünschen und für Gericht beten. Aber wir sollten dafür beten, dass die andere Person gesegnet wird. Denn wenn wir damit anfangen, dann sehen wir die Person auf einmal auch mit anderen Augen. Wir sollten der Person was Gutes, den Segen Gottes wünschen. Und oft ist es dann so, dass wir dadurch auch in eine Situation kommen, dass wir bereit werden, diesen ersten Schritt zu gehen und zu sagen, hier, wegen der Sache will ich dich einfach um Vergebung bitten. Oft lässt sich das nicht leicht klären, so ein Streit unter Blutsverwandten und zieht dich schon lange hin. Aber das nimmt uns so viel Energie, die wir zum Leben brauchen, so viel Kraft. Und es ist so wichtig, dass wir diese Kreisläufe durchbrechen. Zunächst die Verse 15 bis 21, der letzte Abschnitt. Da wird dann beschrieben, wie Edom zerstört wird und wie Israel wiederhergestellt wird. Der Tag des Herrn für alle Völker kommt bald. Wie du dich verhalten hast, so wird mit dir umgegangen werden. Deine Untaten werden auf dich selbst zurückfallen. So wie ihr auf meinem heiligen Berg getrunken habt, werden alle Völker schlucken müssen. Ja, sie werden trinken und schlürfen und sein, als hätte es sie nie gegeben. Auf dem Berg Zion aber wird es Rettung geben. Er wird eine heilige Stätte sein und das Haus Jakob wird sein Erbe wieder in Besitz nehmen. Dann wird das Haus Jakob ein Feuer sein und das Haus Josef eine Flamme und das Haus Esau wird zu Stroh. Sie werden es anstecken und verbrennen, es wird keine Überlebenden im Haus Esau geben, denn der Herr hat gesprochen. Dann werden sie das Südland, das Gebirge von Esau und das Tiefland, das Gebiet der Philister besetzen. Sie werden die Felder von Ephraim und Samaria erobern. Und die Bewohner von Benjamin werden das Land Gilead einnehmen. Die Zerstreuten des Heeres aus Israel werden das kanaanitische Land bis nach Zapat erobern. Die Gefangenen aus Jerusalem, die in Sarefat sind, werden sich wieder in den Dörfern des Südlandes ansiedeln. Auf den Berg Zion werden Retter ziehen, um über das Gebirge von Esau zu richten und der Herr wird König sein. Zuallererst wird jetzt hier noch beschrieben, wie die zerstört werden. Und um ca. 300 vor Christus wurden die Edomiter von den Nabatäern aus Petra verdrängt, aus dieser Stadt, wo sie dachten, da kann uns niemand was. Die kann niemals eingenommen werden. Das heißt, das ist dann ca. 280 Jahre, nachdem die Prophetie ausgesprochen worden ist, passiert. Und dann 164 vor Christus, da sind die von Judas Makkabäus vertrieben worden. Und dann in 70 nach Christus lebten noch ca. 20.000 Edomiter. Jetzt ziemlich viele Zahlen, gell? Aber 70 nach Christus haben noch 20.000 von denen gelebt. Und 70 nach Christus ist der Tempel zerstört worden. Da hat Titus einen Aufstand niedergeschlagen, der in Jerusalem stattgefunden hat. Da waren die Zeloten, die sich gegen die römischen Besatzer aufgelehnt haben. Und die Edomiter haben davon gehört und wollten bei der ganzen Sache mitmachen. Sind dann mit 20.000 das komplette restliche Volk ist nieder hingezogen, um dann den Zeloten bei diesem Aufstand zu helfen. Dann kam Titus mit seiner riesigen Armee und dann haben die ganze Jerusalem verwüstet und den Tempel angesteckt. Und dabei sind 8.500 von denen mit dem Tempel verbrannt und die ganzen restlichen in den ganzen Schlachten, die da getobt haben, umgebracht worden. Und deswegen gibt es die Edomiter heute nicht mehr. Das heißt, auch die Prophetie hat sich erfüllt. Wenn wir jetzt mal drüber nachdenken, wie das zu dem Zeitpunkt aussah, als Obadja diese Prophetie ausgesprochen hat, dann war das sehr unwahrscheinlich, dass diese Prophetie in Erfüllung tritt. Denn zu dem Zeitpunkt war das Volk Juda im Exil in Gefangenschaft geführt worden und es sah so aus, dass diese Nation, diese Kultur, dass die zergeht. Und die Edomiter, das war diese Hochkultur, wo alle nur ja, gerne von denen gewesen wären, die einfach viel Wohlstand hatten und diese ganzen Dinge, die ich beschrieben hatte. Aber wie sieht das jetzt 2.500 Jahre nach der Prophetie aus? Wer hat jetzt seinen eigenen Staat und wer existiert nicht mehr? Seit 1948 gibt es den Staat Israel wieder. Und wir sehen auch hier, wie beschrieben wird, die einzelnen Gebiete und so, dass das Volk Israel aus allen Richtungen wiederkommt. Und genau das sehen wir auch heute noch, wie sich das erfüllt. Den Staat Israel gibt es wieder und aus allen Richtungen von der ganzen Welt ziehen die Juden wieder zurück nach Israel und man sieht dort auch ein Reichtum und eine Hochkultur, wie sie nie vorher existiert hat. Deswegen, wir dürfen nicht irgendwie denken, es sind die kleinen Propheten und klein unwichtig. Ist ja so ein Gedanke, der schnell aufkommt. Ganz das Gegenteil ist der Fall. Da stehen so viele Details drin. Wenn wir uns die nur mal beachten, dann bringt uns das an den Punkt, dass wir einfach ein tieferes Vertrauen wieder ganz neu zu Gottes Wort finden. Und dass wir ganz neu merken, hey, das ist Gottes Wort. Das kann sich nicht irgendwas für einen Mensch ausgedacht haben. Es ist einfach so unwahrscheinlich, dass diese Dinge passieren. Ich meine, es gibt ja Prophetien, die jeder irgendwie machen könnte. Ja, wenn man sich irgendwas für einen Wetterbericht heute anguckt, dann kann jeder irgendwelche Aussagen über das Wetter treffen, was morgen war, und hat eine hohe, große Wahrscheinlichkeit, dass es eintrifft. Aber diese Sachen, die der hier beschreibt, das ist ja keine große Wahrscheinlichkeit, dass die Dinge passieren. Und das macht einfach Gottes Wort so außergewöhnlich. Und dann ist da auch nicht nur das Gericht beschrieben für das Volk Edom, sondern da wird auch beschrieben, dass jeder einzelne Mensch gerichtet werden wird. Und da steht ganz am Anfang in Vers 15, der Tag des Herrn für alle Völker kommt bald. Wie du dich verhalten hast, so wird mit dir umgegangen werden. Deine Untaten werden auf dich selbst zurückfallen. Und das ist wieder so ein Vers, der auch von den Leuten angeführt wird, die glauben, dass wir aufgrund von unseren Werken entweder gerecht gesprochen werden oder verdammt werden. Das heißt, von den Leuten, die an eine Werkgerechtigkeit glauben, die hergehen und sagen, du musst nur genug Gutes tun und dann kommst du mit Gott ins Reine. Die sich das alles wie so eine Waage vorstellen. Auf der einen Seite liegt der Schrott, den wir gemacht haben, und auf der anderen Seite werden die guten Werke von uns, das, wie wir uns verhalten haben, so wie das hier ausgedrückt ist, draufgelegt, und das, was dann im Endeffekt ausschlägt, da geht dann unsere Reise hin. Aber wenn wir einfach die Bibel als Ganzes sehen, da lehrt Gottes Wort was ganz anderes. Gottes Wort lehrt keine Werkgerechtigkeit. Und trotzdem werden wir nach dem behandelt, wie das, oder nach dem, ja, nach unserem Verhalten beurteilt. Wie du dich verhalten hast, so wird mit dir umgegangen werden. Deine Untaten werden auf dich selbst zurückfallen. Das Wort Gottes lehrt auf keinen Fall eine Werkgerechtigkeit, aber das Wort Gottes lehrt ganz klar, dass wenn Jesus Christus in unser Leben kommt und wir eine geistliche Neugeburt erfahren, dass das Veränderungen mit sich bringt. Das heißt, mit uns stimmt was nicht, wenn wir nachdem unsere Beziehung mit Jesus angefangen hat, immer noch dieselben sind, wie zu dem Zeitpunkt davor, wo wir Jesus noch nicht kannten. Wir werden nicht aufgrund von unserem Verhalten oder von unseren Werken gerettet. Wir werden nur gerettet, wenn wir erkennen, wir selbst sind Sünder, wir sind Zielverfehler, wir verhalten uns falsch, wir sollten uns anders verhalten. Es gibt Gott, Gott kann die Regeln aufstellen, so wie er will. Und er stellt zum Glück nur Regeln auf, die auch für uns am besten sind. Und wir vermasseln es immer wieder, wir sind Gesetzesübertreter. Wir machen viele Dinge nicht so, wie wir sie tun sollten. Deswegen sind wir Sünder, und Sünder kann keinen Kontakt mit einem gerechten Gott haben. Aber Jesus Christus, der perfekt gelebt hat, ist für uns am Kreuz gestorben. Das ist das stellvertretende Opfer. Und wir nehmen dieses Opfer, dieses Geschenk an. Durch Glauben werden wir gerettet. Wenn wir Gottes Liebe verstehen, dann hat es Konsequenzen für unser Verhalten. Dann kommt Gottes Geist in uns, dann kommt Gottes Liebe in uns. Und weil wir Gottes Liebe erkennen, erkennen wir, dass seine Gebote das Beste ist, was uns passieren kann, wenn wir uns daran halten. Und dann fangen wir an, nach seinen Prinzipien Entscheidungen zu treffen und nach seinem Willen zu fragen. Und deswegen verhalten wir uns danach anders. Gott kommt nicht mit der inneren und äußeren Auflehnung der Edomiter klar. Die lehnen sich gegen ihn auf und auch gegen seine Kinder. In Galater 3, Vers 28 steht: Nun gibt es nicht mehr Juden oder Nichtjuden, Sklaven oder freie Männer oder Frauen, denn ihr seid alle gleich. Ihr seid eins in Jesus Christus. Und weil ihr nun zu Christus gehört, seid ihr die wahren Nachkommen Abrahams. Ihr seid seine Erben und alle Zusagen Gottes an ihn gelten euch. Wir leben jetzt in einem anderen Heilszeitalter. Wir leben jetzt nach dem Kreuz, nachdem Jesus dieses stellvertretende Opfer erbracht hat. Und jetzt besteht Gottes Volk nicht mehr nur aus dem Volk Israel, sondern aus allen Menschen, die ihm sein Herz gegeben haben, die auf ihn vertrauen und diese stellvertretende Opfer angenommen haben. Und das gibt uns total viel Mut. Nämlich den Mut, dass wir wissen, Gott wird sich gegen die stellen, die uns Böses wollen. Gott stellt sich auf unsere Seite. Und wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Und ich glaube, dass wir viel zu oft Gottes Platz da auch einnehmen wollen. Dabei sollten wir Gott unser Verteidiger sein lassen und ihm auch zutrauen, dass er weiß, wann der richtige Zeitpunkt ist, um uns zu verteidigen, um gegen unsere Feinde einzustehen. Diese Versprechen, die wir in Gottes Wort lesen, die für das Volk Israel gelten, die lesen jetzt auch für uns. Gott steht auf unserer Seite, Gott ist für uns. Und deswegen kann uns das Mut geben, wenn wir jetzt in der Situation sind, wo wir uns genauso behandelt fühlen wie das Volk Israel, dass uns, ja, wie die Edomiter einfach, dass es da Menschen im Leben gibt, die einfach nur gegen uns sind, die nur im Streit mit uns sind, die, obwohl sie uns vielleicht auch helfen sollten und für uns sind, einfach nur was Negatives wünschen und uns ganz viel Negatives, Schlimmes, Schlechtes antun. Gott ist Herr der Lage. Er weiß, was er tut. Und wir sollten ihm auch den Zeitplan überlassen, wann er am besten eingreift. Aber Gott bestraft hier nicht nur diejenigen, die gegen seine Kinder vorgehen, sondern er erzieht auch seine Kinder. Das sehen wir da mit dem Volk Juda, dass sie in Gefangenschaft geführt werden, einfach weil ja, sie Unglauben gegenüber Gott hatten. Durch ihren Unglauben haben sie sich von Gott abgewendet. Und die Folge war, dass sie zu der Zeit, als Obadja dieses Buch geschrieben hat, ins Exil mussten. Und Edom wurde wegen dem Stolz und Juda wurde wegen dem Unglauben gerichtet. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns fragen, wo ist da Stolz in unserem Leben? Wo ist da Unglauben in mir? Wo ist da was in mir, wo ich Gott nicht vertraue? Weil das Punkte sind, wo Gott sensibel ist. Das wäre ja auch für mich so, jetzt vielleicht in einem Jahr, dann mein Kleiner anfängt, die ersten Sachen so zu sagen und nicht da schon durch sein Verhalten, durch seine Worte merke, dass er mir nicht vertraut und dass er stolz ist und meint, er kann unabhängig sein, obwohl ich noch ihm täglich was zu essen geben muss und ihm die Windeln wechseln muss, dann verletzt es mein väterliches Herz. Und genauso ist es mit Gott. Gottes Herz ist verletzt, wenn wir ihm nicht vertrauen, wenn wir meinen, dass wir unabhängig sind, dass wir ihn nicht brauchen, dann stoßen wir so seine Liebe weg. Und deswegen ist es wichtig, dass wir kontinuierlich einfach von Gott unser Herz prüfen lassen, wo da einfach Stolz ist, wo da Unglaube ist, wo wir ihm nicht vertrauen. Die Wurzel von dem Gericht ist der Stolz und Stolz hat Konsequenzen. Und eine Lösung für Stolz ist, wenn wir das machen, was Martin Luther mit seiner ersten These meint. Er schreibt da, das Christenleben ist ein Leben der Buße oder ein Leben aus der Umkehr. Und das bedeutet, dass wir jeden Tag uns Zeit nehmen sollten, im Gebet Gott ganz spezifisch zu sagen, da und da, da habe ich versagt. Sündenbekenntnis ist wichtig. Sündenbekenntnis kann zu einem Großteil dafür sorgen, dass wir nicht stolz werden, sondern demütig bleiben. Ein Sündenbekenntnis nicht nur Gott gegenüber, sondern auch Menschen gegenüber, denen wir uns versündigt haben. Es ist wichtig, dass wir erkennen, Demut ist der Weg zu Freude und zum Leben und Stolz ist der Weg in die Isolation und die Verzweiflung. Deswegen, wo ist da Stolz in uns? Stolz bringt Isolation und Verzweiflung mit sich, aber Demut bringt Leben mit sich. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir auf Jesus schauen. So leicht, dass wir stolz werden. Aber wenn wir auf Jesus schauen, haben wir das perfekte Beispiel für jemanden, der allen Grund dafür hätte, stolz zu sein auf alles, was er gemacht hat. Jesus hatte Grund, auf alles stolz zu sein, was er gemacht hat. Aber er ist der Demütigste. Er hat sich selbst hingegeben für uns. Er ist nicht stolz geworden. Er wusste immer, wie abhängig er von Gott ist. Jesus, ich möchte dich darum bitten, dass du uns offenbarst, wo wir stolz sind, wo wir denken, dass wir dich nicht brauchen, wo wir falsche Sicherheiten haben. Zeig uns, wo wir dir nicht vertrauen. Zeig uns, wo wir deine Liebe mit Füßen treten. Zeig uns, wo wir es auch vielleicht verhindern, dass du uns wirklich lieben kannst. Jesus, ich danke dir für deine Liebe für uns, dass du für uns bist, dass du dich auf unsere Seite stellst und dass du dich zum richtigen Zeitpunkt gegen die wenden wirst, die unser Schlechtestes wollen, die uns böse wollen und die uns mies behandeln. Jesus, hilf uns dabei, dass wir dir den Zeitpunkt auch überlassen, dass wir dir das Richten überlassen. Führ du uns in eine tiefere Beziehung zu dir. Sei du unser Vorbild und sorg du dafür, dass wir dadurch demütiger werden. Jesus, zerbrich unseren Stolz, weil unser Stolz unser Verderben ist. Jesus, nimm ihn, zerbrich ihn, nimm ihn weg von uns, erlöse uns von unserem Stolz, Herr. Gib uns ein demütiges Herz, ein tiefes Vertrauen zu dir, eine tiefe Beziehung zu dir als unserem liebevollen Vater. Hab Dank, dass du für uns bist. Befrei uns, Herr, setz uns neu frei und führ uns in eine tiefere Beziehung zu dir. In Jesu Namen. Amen.